DW Menschen und Märkte.
Wahlsieg der portugiesischen Sozialisten. Nächste Runde der Brexit-Gespräche. Mallorca nach der Thomas-Cook-Pleite. Und ein Job, der zum Himmel stinkt. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Portugal hat am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Sozialisten konnten ihre Mehrheit ausbauen, auch wenn es für die absolute Mehrheit nicht gereicht hat. Das ist zumindest ein Indiz dafür, dass die Portugiesen gar nicht so unzufrieden sind. Und das ist nicht selbstverständlich nach Jahren der Austeritätspolitik. Finanziell steht das Land erst seit 5 Jahren wieder auf eigenen Beinen. Die Jahre davor waren geprägt von einem Milliarden-Rettungspaket der EU und endlosen Sparrunden. Ulla Herrmann über die Frage, wie Portugal heute wirtschaftlich dasteht.
Portugal steckte 2011 in einer schweren Wirtschaftskrise. Doch um das Land hat er sich eigentlich nie Sorgen gemacht, sagt Arthur Brunner, Rentenhändler auf dem Frankfurter Parkett.
Es liegt an der Mentalität der Portugiesen. Man ist hier eher bescheiden und ist doch sehr viel Demut gewohnt oder auch schlechte Verhältnisse. Die Portugiesen schlagen sich eher mal durch.
Portugal wurde mit einem Hilfspaket von 78 Milliarden Euro von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds vor dem Staatsbankrott gerettet. Zunächst führten die Konservativen das Land aus der Krise. Wegen ihrer strengen Sparpolitik wurden sie jedoch abgewählt. Die portugiesischen Sozialisten übernahmen die Regierung. Unter dem portugiesischen Premierminister António Costa wurden sie am Wochenende dann wiedergewählt. Jubel auf der Wahlparty der Sozialistischen Partei und ein Triumph für António Costa, der sich über den Sieg freute. Auch wirtschaftlich haben die portugiesischen Sozialisten wohl alles richtig gemacht. Sebastian Fell-Lechner, Länder- und Anleiheanalyst bei der DZ-Bank.
Portugal kann sehr viele Erfolge verzeichnen beim Abbau der Neuverschuldung. Diese ist so gering wie seit Dekaden nicht. Das ist eindeutig der Regierung von Premier Costa zuzuschreiben, dass Portugal so weit gekommen ist.
Rentenhändler Arthur Brunner meint,
Portugal hat den Haushalt konsolidiert. Das Haushaltsdefizit beträgt 2018 nur noch 0,5%. Man hatte in Spitzenzeiten weit über 7%.
Gleichzeitig lockerten die Sozialisten die in der Krise verhängten Sparmaßnahmen. Zudem erhöhten sie die Bezüge von Rentnern, Beamten und den Mindestlohn. Damit hatten die Portugiesen mehr Geld im Portemonnaie, mehr für den Konsum.
Das hat dazu geführt, im ersten Schritt, dass der Exportsektor wieder besser gelaufen ist, dann aber auch über den Arbeitsmarkt der Konsum wieder besser gelaufen ist. Und das hat das Wachstum deutlich stabilisiert, im Schnitt in den letzten Jahren oberhalb des Durchschnitts der Eurozone.
Sagt Günther Welter, Fondsmanager bei Union Investment. Außerdem sparte die Regierung weiter und erhöhte indirekte Steuern wie auf Benzin oder zuckerhaltige Getränke. Die portugiesische Regierung förderte obendrein Unternehmensgründungen. So wächst die IT-Branche in Portugal rasant. Alle 3 großen deutschen Autobauer, BMW, Daimler und Volkswagen, haben mittlerweile Softwareentwicklungszentren in dem Land. Nirgendwo sonst in Europa steigt zudem die Zahl der Urlauber wie in Portugal. So bleibt auch die Tourismusbranche eine wichtige Wachstumsstütze für Portugal. Weil gleichzeitig die Konjunktur weltweit angezogen hatte, war die Arbeitslosenquote deutlich zurückgegangen. Alles in allem, Portugal erlebte eine beispielhafte wirtschaftliche Erholung. Das haben auch die internationalen Investoren honoriert. Sebastian Fell-Lechner von der DZ-Bank.
Im Vergleich mit anderen Staaten der Eurozone sind die Anleihen immer noch riskanter als beispielsweise die von Deutschland, von den Niederlanden oder von Finnland. Innerhalb der südeuropäischen Staaten gehört aber Portugal eindeutig zu den Musterschülern.
Portugal befindet sich auf einem guten Weg, sagen die Länderbeobachter. Allerdings bescheinigen sie auch, es ist ein langer Weg. Denn nach wie vor ächzt das Land unter einem gewaltigen Schuldenberg, den es gilt, weiter abzubauen.
In 2 Zeitungsartikeln hat der britische Premierminister Boris Johnson noch einmal bekräftigt, dass Großbritannien die Europäische Union zum 31. Oktober verlassen wird, und zwar mit oder ohne Deal. In Brüssel befürchtet man inzwischen, dass es tatsächlich auf eine Scheidung ohne Vertrag hinausläuft, also auf den harten Brexit. Trotzdem wird in dieser Woche erneut verhandelt. Ist eine Einigung in letzter Minute noch möglich? Ralf Siener.
Ab heute verhandeln sie erneut in Brüssel. Das Brexit-Team von Boris Johnson und Michel Barnier, der Brexit-Chefunterhändler der EU-Kommission, der alles versuchen will, damit noch ein Scheidungsvertrag zustande kommt und ein harter Brexit verhindert wird.
Je souhaite cet accord.
Barnier wünscht sich ein Brexit-Abkommen. Der Deal sei möglich, aber schwierig, betonte der Brexit-Chefunterhändler der EU am Wochenende.
Il est possible. Mais il est très difficile.
Sehr schwierig, unterstreicht Barnier, jedenfalls nach heutigem Stand.
Aujourd'hui, un accord est très difficile.
Im Klartext, wenn die Briten nicht in dieser Woche kräftig nachbessern, dann gibt es kaum eine Chance voranzukommen. Und dann wird es bis zum offiziellen Austrittsdatum am 31. Oktober aller Voraussicht nach keinen Brexit-Deal geben.
Ich denke, si les Britanniques comprennent bien la position européenne.
Wenn die Briten aber die Einwände der Europäer verstehen, vor allem die Sorgen der Iren vor einer neuen harten Grenze und die Gefahr eines damit verbundenen neuen Nordirland-Konflikts,
nous pourrons discuter.
Dann können wir weiter diskutieren.
Et si c'est le cas, nous sommes prêts, dès lundi à nous retrouver.
Und können uns an diesem Montag in Brüssel erneut zusammensetzen, kündigte Barnier am Wochenende an. Für die Europäische Union ist entscheidend, dass es keine neue harte Außengrenze auf der irischen Insel gibt und keine neuen Zollkontrollen. Was nur möglich ist, wenn in der britischen Provinz Nordirland auch nach dem Brexit unbefristet weiterhin das EU-Recht gilt und die EU-Standards. Zu dieser Konzession ist Boris Johnson aber zurzeit nicht bereit.
Aujourd'hui, un accord est très difficile.
Nicht nur Brexit-Unterhändler Barnier ist deshalb skeptisch, dass bis zum 31. Oktober noch ein Deal gelingt, selbst wenn die EU in diesem Monat noch einen zweiten Brexit-Gipfel ansetzt und die Uhren am letzten Oktobertag um Mitternacht anhalten würde. In der Europäischen Union mehren sich deshalb die Stimmen, über den 31. Oktober hinaus weiter zu verhandeln. Merkel und Macron sind klar dafür, die finnische EU-Ratspräsidentschaft auch, und zwar um den harten Brexit zu verhindern und damit zugleich eine neue harte Grenze auf der irischen Insel und einschneidende wirtschaftliche Konsequenzen für die mit Großbritannien eng verbundenen EU-Unternehmen und Häfen. Doch der Johnson-Kenner Elmar Brok glaubt nicht daran, dass sich der britische Premier verhandlungsbereit zeigen wird. Gegenüber dem ARD-Studio Brüssel betonte Brok:
Wenn er eine jetzt die gemäßigte Rolle spielt, werden seine Hardline eine eigene Partei unter Farage gegen ihn sein.
Rein machtpolitisch, so Elmar Brok, habe Boris Johnson bei Neuwahlen nur dann eine klare Gewinnchance, wenn er auf den harten Brexit setzt.
Die Pleite von Thomas Cook vor 2 Wochen war ein Schock für die Kunden und die Mitarbeiter des zweitgrößten europäischen Reiseveranstalters. Mallorca hat es besonders schlimm erwischt. Thomas Cook war dort ein wichtiger Arbeitgeber und sorgte zudem für den endlosen Strom an Touristen aus Großbritannien und Deutschland, von dem die spanische Urlaubsinsel so abhängig ist. Der Schock über das Aus sitzt so tief, dass einige Menschen weiter zur Arbeit gehen, obwohl sie nicht mehr bezahlt werden. Marc Dugge.
2 Wochen können reichen, um eine schlimme Nachricht zu verdauen. Aber bei der Thomas Cook-Mitarbeiterin Monique sitzt der Schock immer noch tief. Wir hatten schon geahnt, dass was passieren würde. Es gab Gerüchte. Aber als die Nachricht dann kam, am 23. September um 5 Uhr morgens, da war das schon ein riesiger Schlag. Wir sind hier wie eine Familie, sitzen alle im selben Boot. Aber da sind viele Leute, die ohne ihr Gehalt nicht überleben können. Uns geht's schlecht, sehr schlecht. Die Belgierin hat gerade das Gebäude von Destination Incoming verlassen. So heißt die Filiale von Thomas Cook in Palma de Mallorca. Drinnen herrsche eine geisterhafte Atmosphäre, berichten Mitarbeiter. Schließlich gehen die mehr als 700 Angestellten noch zur Arbeit, obwohl sie ihren Septemberlohn nicht bekommen haben. Sie haben de facto nichts mehr zu tun. Alle warten auf Ansagen des Konkursverwalters, so Mitarbeiterin Vanessa.
Absolutamente nada.
Wir wissen noch nichts. Wir versuchen, den Tag irgendwie rumzubringen. Wir bringen Kartenspiele mit uns so. Ein paar Leute sitzen auch am Computer und schreiben an Bewerbungsbriefen. Die Nachricht von der Pleite habe die Insel kalt erwischt und für viel Verwirrung gesorgt, so Maria Frontera, Vorsitzende des Hotelverbands von Mallorca. Du bist morgens aufgewacht und hast die Nachricht von der Pleite gehört. Und zur gleichen Zeit sind in den Partnerhotels neue Gäste aus Deutschland eingetroffen. Das war so widersprüchlich. Das größte Versagen von Thomas Cook liegt wahrscheinlich in seiner Informationspolitik. Der Schaden, den Thomas Cook auf den Balearen angerichtet hat, ist gewaltig. Er belaufe sich auf mindestens 150 Millionen Euro, so Iago Negreira, Minister für Tourismus, Wirtschaft und Arbeit auf den Balearen. Seine Regionalregierung hat einige Soforthilfen angekündigt. So sollen lokale Thomas Cook-Mitarbeiter, die keinen Lohn mehr erhalten, bis zu 4 Monate lang 500 Euro an Unterstützung bekommen. Und örtliche Firmen, die wegen der Pleite in finanzielle Schieflage geraten sind, Sonderkredite gewährt bekommen. Die Maßnahmen sollen das 300 Millionen Euro Hilfspaket ergänzen, das die spanische Regierung gerade in Aussicht gestellt hat. Die Thomas Cook-Pleite sorgt für geschäftiges Treiben an allen Fronten, auch in dem kleinen Konferenzsaal der Handelskammer in Palma de Mallorca. Dort hören vielleicht 70 Besucher einem Vortragenden zu, wie eine Insolvenz genau vonstatten geht und welche Rechte der Geschädigte hat. Der Hotelier Javier Wick hat schon seine Lehren aus der Thomas Cook-Pleite gezogen. Ich denke, wir müssen unseren Markt diversifizieren. Mallorca hängt von 2 großen Märkten ab, von Großbritannien und von Deutschland. Wir haben jetzt gesehen, was das bedeutet, noch dazu, wenn man von 2 großen Reiseveranstaltern abhängig ist. Wir müssen uns vielleicht mehr auf weit entfernte Märkte einstellen und auf neue Kommunikationskanäle setzen. Dieser Meinung ist auch Carme Riou, Chefin des gleichnamigen Hotelkonzerns und grauer Eminenz der Tourismusbranche auf Mallorca. In einem lokalen Fernsehsender geht sie sogar noch weiter. Sie will nach der Thomas Cook-Pleite ein anderes Tourismusmodell für die Inseln und sogar eine Obergrenze für Besucher. Die Touristen kommen auf die Balearen, weil wir wunderschöne, fantastische Inseln haben. Wenn die zu voll sind, schaden wir dem Tourismus. Es muss ein Limit geben, denn sonst machen wir uns auf lange Sicht selbst kaputt. Wer Touristenlimits fordert, wurde auf den Balearen bisher eher als weltfremder Träumer belächelt. Jetzt kommt die Forderung sogar von Spaniens mächtigster Hotelchefin. Gut möglich, dass der Fall von Thomas Cook auf Mallorca noch einiges in Bewegung bringt.
Vor mehr als 10 Jahren erklärte der Internationale Gewerkschaftsbund den 7. Oktober zum Welttag für menschenwürdige Arbeit. Menschenunwürdige Arbeit gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Indien-Korrespondent Bernd Musch-Borowska berichtet von einem Job, der buchstäblich zum Himmel stinkt. Kanalreiniger in Indiens Hauptstadt Delhi. Ohne Schutzkleidung bis zum Hals in Fäkalienschlamm riskieren die Männer täglich ihr Leben. Dass den Job überhaupt jemand macht, liegt auch am eigentlich längst abgeschafften Kastenwesen in Indien.
Ravi Kumar Valmiki ist Kanalarbeiter in Delhi. Er macht eine Arbeit, die man eigentlich niemandem zumuten kann und in Indien auch keinem Menschen übertragen darf, per Gesetz. Ravi Kumar steigt in die Abwasserkanäle der Hauptstadt hinab und kriecht durch die mit Fäkalien verstopften Rohre. Mit bloßen Händen sorgt er dafür, dass die Filter wieder frei werden, ohne Schutzkleidung und Pumpen, die eigentlich dafür vorgesehen sind. Wer aus solchen Abwasserkanälen wieder hochsteigt, den möchte keiner berühren. Deshalb machen diese Arbeit nur Dalits, Menschen, die in Indien der untersten Kaste zugeordnet werden. Unberührbare wurden sie früher genannt. Was soll ich denn machen, sagte Ravi Kumar bei einer Demonstration gegen menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse in Delhi. Eine andere Arbeit gäbe es für ihn nicht. Und für jeden Abwassertank, den er reinigt, bekomme er immerhin 1.000 Rupien, umgerechnet 12 Euro. Die diskriminieren uns und nennen uns Unberührbare. Wir können nicht mal eine eigene Firma oder ein Geschäft aufmachen. Für uns bleibt nur diese Arbeit, um Geld zu verdienen und unsere Familien zu ernähren. Immer wieder kommt es zu Todesfällen. Im Juni waren 7 Arbeiter in der Klärgrube eines Hotels in Gujarat ums Leben gekommen, nachdem sie giftige Gase eingeatmet hatten, die sich aus den Fäkalien und Chemikalien gebildet hatten. Nach Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen kommt es im Durchschnitt alle 3 Tage zu einem tödlichen Unfall im Abwasserkanal. In den meisten indischen Bundesstaaten sei diese Arbeit deshalb verboten. Das reiche nicht aus, riefen die Demonstranten in Delhi. Sie forderten ein entschlosseneres Handeln der Regierung gegen menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse. Beswada Wilson, der Anführer des Protestes. Wir protestieren gegen die vielen Todesfälle in den Abwasserkanälen und in den Tanks der Kläranlagen. Das passiert ständig und wir haben die Regierung schon so oft aufgefordert, etwas dagegen zu unternehmen. Aber der Premierminister äußert sich nicht. Zwar gibt es für jeden Todesfall eine finanzielle Kompensation der Regierung, doch stehen die Familien der Kanalarbeiter, die während ihrer Arbeit ums Leben gekommen sind, langfristig mittellos da. Wovon sollen wir jetzt leben, fragte Babli, die Witwe eines Kanalarbeiters. Ohne das Geld, das mein Mann verdient hat, können meine Kinder keine Ausbildung bekommen. Sowas darf doch nicht sein. Die Regierung sollte dafür sorgen, dass wir besser bezahlt werden, vor allem im Interesse unserer Kinder. Ein Teufelskreis. Ohne Ausbildung haben die Kinder aus der untersten Kaste in Indien kaum eine Chance auf einen sozialen Aufstieg. Für sie bleiben dann nur die Arbeiten, die sonst keiner machen will. Viele werden wohl, wie ihre Väter, irgendwann in die Abwasserkanäle hinuntersteigen müssen, um überleben zu können.
Mit diesem Bericht aus Indiens Hauptstadt Delhi sind wir am Ende des heutigen Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.